HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Draußen geht das Leben weiter. Es wird Tag, es wird Nacht. Aber ich kriege hier gar nichts mehr mit davon. So habe ich mir das Leben nicht vorgestellt.
Ich hatte ein wunderbares Leben und muss am Ende nicht noch künstlich ein paar Tage, Wochen oder gar Monate rausschinden in einem üblen Zustand.
Jetzt stelle ich mir die Frage als Gesetzgeber, ich soll unerträgliches Leid? Wie soll ich testen, ob einer wirklich frei entscheidet oder in einer Drucksituation ist?
Es geht um eine Abkürzung am Lebensende und diese Abkürzung steht jedem Menschen zu.
Da hat keiner was reinzureden, auch der Staat nicht.
Ich habe Sorge, dass ich unter Druck gesetzt werden könnte, dass ich zu teuer bin, dass mein Leben nicht lebenswert ist, dass ich der Gesellschaft zur Last falle.
Es wäre eher schwierig für mich, meiner Mutter zu helfen, sich umzubringen. Es würde mir einiges erleichtern, wenn ich dabei professionelle Hilfe hätte.
Sie können sich natürlich mit Alkohol abfüllen und so viele Tabletten von denen und von jenen. Aber wenn sie Pech haben, machen sie auf. Ich möchte mein Leben in Würde beenden.
Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremd definierte Situationen wie schwere oder unheilbare Krankheitszustände oder bestimmte Lebens- und Krankheitsphasen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz.
Es sollte Klarheit bringen, der neue Paragraph 217 zur Sterbehilfe. Vor 5 Jahren wurde er ins Strafgesetzbuch aufgenommen und sollte verhindern, dass mit Sterbehilfe Geschäfte gemacht werden können. Alte und Kranke sollten sich nicht etwa verpflichtet fühlen, ihr Leben zu beenden, um Angehörige zu entlasten. Klarheit hat der Paragraph leider nicht gebracht. Im Gegenteil, Ärzte, die Todkranken mit einem Medikament Hilfe beim Sterben leisten, fürchteten die 3-jährige Haftstrafe, die bei geschäftsmäßigem Handeln drohte. Geschäftsmäßig meint wiederholt. Jetzt hat das oberste deutsche Gericht diesen Paragraphen für verfassungswidrig erklärt. Damit ist er aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber nun auch die ersehnte Klarheit bringen? Kaum möglich, denn die Debatte über die Sterbehilfe wird nun neu beginnen. Sie hat es schon getan heute. Und sie berührt nun einmal tiefste moralische Überzeugungen und existenzielle ethische Fragen. Wann ist das Leben wirklich unerträglich? Wer darf darüber entscheiden? Und was ist wichtiger, der Schutz des Lebens oder die Selbstbestimmung auch im Tod? Der letzte Schritt, Streit über die Sterbehilfe, der Tag in HR2 Kultur. Vor 5 Jahren hatte der Bundestag, wie gesagt, den Paragraphen im Jahr 2015 den Paragraphen 217 ins Strafgesetzbuch geschrieben, nach einer langen, kontroversen und von einer breiten Öffentlichkeit begleiteten Diskussion über Sterbehilfe. Wer bestimmt, wann das Leben eines Menschen zu Ende gehen soll? Nach dem Willen einer Mehrheit des Bundestages offenbar nicht der Mensch, um dessen Leben es geht. Zumindest dann nicht, wenn er für seinen Selbstmord die Hilfe von anderen braucht. Das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe traf aber auch Ärzte, die Todkranken bei deren letztem Schritt aus dem Leben assistieren wollten. Dann zum Beispiel, wenn die Palliativmedizin nicht mehr weiter kann. Diese Ärzte standen in den letzten 5 Jahren mit einem Bein im Gefängnis. Das ist seit heute nicht mehr so. Der Paragraph 217 ist Geschichte. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Viel Kritik von Kirchenvertretern, große Zustimmung dagegen von den Sterbehilfevereinen, von denen einige in Karlsruhe geklagt hatten. Unter den Klägern waren neben Schwerstkranken, die sterben wollen, auch Ärzte, die das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe kippen wollten. Darunter Dietmar Beck, Facharzt für Palliativmedizin in Stuttgart.
Das Wichtigste ist, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht mehr von einer Strafnorm beeinträchtigt ist. Dass wir nach unserem ärztlichen Wissen und Gewissen entscheiden können. Und natürlich auch im Einzelfall dem Patienten, der sehr gequält ist, wo Palliativmedizin nicht mehr hilft, ein Mittel zur Verfügung stellen können, was sein Leben beendet.
Auch Robert Rossbruch, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, ist sehr zufrieden mit dem Urteil. Er hatte ebenfalls geklagt. Als Rechtsanwalt vertritt er einen Patienten, der an einer besonders schweren Form von Multipler Sklerose leidet und sterben will.
Für meinen Mandanten bedeutet das konkret, dass er ab morgen die Möglichkeit hat, sich über eine professionelle Hilfe suizidieren zu können. Also das, was er eigentlich möchte, und nicht seine Familienangehörigen dort mit einzuziehen. Bei seiner Familie ist es so, dass die natürlich festhalten und klammern und dass sie gerne wollen, dass er weiter lebt. Aber er ist an seinem Leidensende und möchte eigentlich diese Suizidhilfe in Anspruch nehmen.
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen Ärzte nicht mehr befürchten, dass sie sich strafbar machen, wenn sie Hilfe beim Suizid leisten. Den entsprechenden Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches erklärten die Verfassungsrichter für nichtig. Der Kern des Urteils lautet, jeder hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Dies schließt die Freiheit mit ein, sich selbst das Leben zu nehmen und sich dabei von anderen helfen zu lassen. Dieses Recht ist nicht auf schwere oder unheilbare Krankheiten beschränkt. Es besteht in jeder Phase des Lebens. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle fasste die Entscheidung am Ende seiner einführenden Worte so zusammen.
Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren.
Der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU, sagte nach der Urteilsverkündung, dass der Bundestag als Gesetzgeber die Entscheidung nun ausführlich analysieren müsse. Er selbst bedauere das Urteil.
Ich verhehle nicht, dass ich die Entscheidung insgesamt bedauere. Ich glaube, dass sie entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut der Entscheidung geeignet ist, einer gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer Normalisierung der Selbsttötung als Behandlungsoption den Weg zu bereiten, wie dies ja auch die ausdrückliche Zielsetzung eines Teils der beschwerdeführenden Vereine ist.
So wie Gröhe hatte sich auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese dafür stark gemacht, dass gewerbsmäßige Sterbehilfe verboten wird. Sie befürchtet, dass nach dem Urteil die Zahl der Suizide zunimmt und der Druck auf alte und pflegebedürftige Menschen steigt.
Mir geht es um den Schutz von Menschen, die pflegebedürftig, die alt, die krank sind, deren Selbstbestimmung auch gewahrt werden muss. Und das Gericht hat sehr stark den Autonomiebegriff geprägt, eines sehr stark frei entscheidenden Menschen, sogar ohne Bedingungen für die Suizidbeihilfe. Das macht mir schon Sorgen.
Die spannende Frage ist nun, welche Konsequenzen der Gesetzgeber, sprich der Deutsche Bundestag, aus dem Urteil zieht. Nach der Entscheidung darf er Sterbehilfevereinen durchaus konkrete Vorgaben machen, etwa um sicherzustellen, dass auf kranke Menschen kein Druck ausgeübt wird. Im Urteil regen die Richter an, dass für Sterbewillige Beratungspflichten vorgeschrieben werden. Über all diese Fragen dürfte es nun erneut eine breite, kontrovers geführte Debatte geben.
Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Und um das nochmal klarzumachen, gewerbsmäßig meint nicht geschäftsmäßig. Also es geht nicht darum, mit Sterbehilfe Geld zu verdienen, sondern es meint nur wiederholt. Am Telefon Helmut Feldmann, einer der heute in Karlsruhe erfolgreichen Kläger gegen den Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches, der die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellt. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie leiden an der unheilbaren chronischen und immer weiter fortschreitenden Lungenkrankheit COPD. Ihre Schwester ist daran gestorben, habe ich gehört, und auch ihr Vater. Am Ende wahrscheinlich sind die beiden erstickt. Ist es das Schicksal Ihrer Verwandten, was Sie entscheiden ließ, das möchte ich nicht bis zum Ende durchleben?
Mithin, ja.
Und dann haben Sie sich aufgemacht und wollten Sterbehilfe, richtig?
Ja.
Aber Sie wollen gar nicht gleich sterben, oder?
Nein, ich habe es ja auch erklärt, das habe ich immer wieder erklärt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr vorhanden ist, dann will ich das in Anspruch nehmen.
Was bedeutet das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt für Sie persönlich?
Eine große Erleichterung und eine Zufriedenheit.
Was hat sich jetzt von gestern auf heute geändert für Sie?
Ja, weil der Paragraph 217 in dieser Form aufgehoben wurde.
Was können Sie jetzt anders machen als vorher? Warum leben Sie jetzt anders als gestern?
Weil ich die deutsche Sterbehilfe ab heute, wenn es denn so sein sollte, sofort in Anspruch nehmen könnte.
Also es bleibt immer noch so, Sie wollen jetzt nicht sofort von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich beim Suizid, also bei der Selbsttötung, helfen zu lassen?
Nein.
Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie 73 Jahre alt und,
ja.
Sie leben tagtäglich mit dem Tod vor den Augen. Das kann man doch so sagen, oder?
Ich sehe das nicht so. Ich weiß, dass das irgendwann so sein soll, aber darüber mache ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr.
Planen Sie noch irgendwelche Dinge? Also möchten Sie noch etwas erleben?
Ja, sicher.
Erzählen Sie mir davon. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich noch am kulturellen Leben teilnehmen möchte. Das bedeutet, dass ich noch spazieren gehen möchte. Das bedeutet, dass ich mit meiner Tochter noch Ausflüge machen möchte mit meinem Auto. Und Einladung Folge leiste. Das bedeutet, dass ich mich bei der AWO noch in den Vorständen betätige und bei der SPD im Vorstand betätige. Das sind Dinge, die ich noch machen wollte, die ich immer gemacht habe. Jahrzehnte in Dortmund, natürlich nicht mehr in Führungspositionen. Das wollte ich nicht mehr und das hätte ich auch nicht mental mehr gekonnt. Das ist so, aber ich bin so im öffentlichen Leben eingebunden und das ist für mich das auch ein wichtiger Faktor.
Nun ist das ja ein gesellschaftspolitisch ungeheuer relevantes Urteil, was Sie da heute auch mit auf den Weg gebracht haben durch Ihre Klage.
Ja.
Finden Sie, dass wir das Wie der Hilfe zum Suizid jetzt neu regeln müssen? Brauchen wir jetzt eine neue gesellschaftspolitische Diskussion über Sterbehilfe oder ist das aus Ihrer Sicht jetzt alles gesagt und geregelt?
Das ist aus meiner Sicht alles gesagt, ja.
Also Sie würden sagen, gut, fertig, Schlussstrich, das war's. Okay.
Für mich ja.
Gut, heute haben Sie das Haus voll, das kann ich verstehen. Wenn man beim Bundesverfassungsgericht eine Klage gewinnt, dann rennen die Leute einem die Tür ein.
Ja.
Aber trotzdem noch die letzte Frage. Sie haben gesagt, so jetzt bin ich erleichtert. Ist das jetzt noch ein neuer Lebensabschnitt, weil diese Drohung vor Ihren Augen nicht mehr steht?
Ja, sicher. Sicher, weil der seelische Druck, der vorhanden war, diesbezüglich weg ist. Und weil die Erleichterung da ist und von daher verbessert sich auch die Lebensqualität, das ist klar, nicht?
Da hat es schon wieder geklingelt. Helmut Feldmann war das, einer der heute in Karlsruhe erfolgreichen Kläger gegen den Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches, der seit heute Geschichte ist. Der letzte Schritt, Streit über die Sterbehilfe, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt kommt der Frankfurter Dichter und Zeichner Robert Gernhardt, den der Krebs langsam zu Tode gebracht hat und der auch darüber einen letzten Gedichtband vor seinem Tod zu Ende gebracht hat. Das hier stammt aber nicht aus diesem letzten Band über den Tod. Es ist eher das Weiterleben, was hier dominiert, so wie in dem Gespräch mit Helmut Feldmann eben auch. Aber im Angesicht der apokalyptischen Reiter. Deutung eines allegorischen Gemäldes heißt das Gedicht.
Fünf Männer sehe ich, inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest. Das ist die Pest. Das ist die Pest. Der dritte sitzt in grauem Kleid. Das ist das Leid, das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass. Das ist der Hass, das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Weinreinbringer sein.
Der letzte Schritt, Streit über die Sterbehilfe, der Tag in HR2 Kultur. Wenn niemand hilft beim letzten Schritt vom Leben in den Tod, wenn niemand assistiert und den Todeswunsch in Erfüllung gehen lässt, dann wählen manche Menschen einen ganz einfachen Weg und je nach Sichtweise auch schrecklichen oder schrecklich einfachen Weg, der am Ende so einfach dann doch nicht ist, das Sterbefasten. Manche Menschen entscheiden das ganz alleine und machen es einfach. Andere reden darüber mit ihren Angehörigen. Vaya Stavrianos hat bei einem Vortrag über Sterbefasten Angehörige von Menschen getroffen, die so selbstbestimmt in den Tod gegangen waren.
Christiane zu Niedens Mutter war 88 und fast komplett bewegungslos. Sie hatte eine künstliche Hüfte, die erneuert werden musste, und zahlreiche Gelenkleiden. Doch sie wollte nie wieder ins Krankenhaus und nicht in Abhängigkeit in einem Altenpflegeheim leben.
Da hat sie halt eben im Alter von 88 Jahren beschlossen, sterben zu wollen und fragte mich. Und dann habe ich das Sterbefasten vorgeschlagen. Und sie hat das innerhalb von 13 Tagen geschafft.
Das Hauptproblem beim Sterbefasten ist der Durst. Bei Menschen in hohem Alter ist das Durstgefühl aber bereits so reduziert, dass ein bisschen Wasser für die Mundpflege oder Eiswürfel in Gase gewickelt gegen den trockenen Mund bereits Abhilfe schaffen. Je weniger man trinkt, desto schneller stirbt man.
Sie hat aber gesagt, es wäre in Ordnung, es wäre okay. Das nächste Mal, wenn du ein Glas Wasser trinkst, trink es mit Bedacht. Ich habe es viel zu oft einfach so runtergeschluckt. Ich finde schon, so ein Satz zeigt einem, dass sie Durst hatte, dass es nicht einfach war, aber sie hat es gut gemeistert und wir haben 13 ganz, ganz tolle Tage miteinander verbracht.
Für die Sterbenden und Begleitenden ist es auch eine Zeit der Klärung, sagt Christiane zu Nieden.
Wir haben viel gelacht, wir haben viel zusammen geweint, wir haben uns unterhalten, wir haben Dinge geklärt, uns unsere Liebe gestanden, uns entschuldigt für bestimmte Dinge. Und sie hat der Enkeltochter ganz viel noch gesagt. Und es war eine ganz, ganz wertvolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
Diese Teilnehmerin am Vortrag hat ähnliche Erfahrungen gemacht, als ihr unheilbar an Krebs erkrankter Vater sich fürs Sterbefasten entschieden hatte.
Es war wirklich eine sehr, sehr intensive Erfahrung, für die ich auch sehr dankbar bin. Wir sind uns dadurch sehr nahe gekommen. Also das war schön. Also er hatte einen würdevollen Tod.
In jedem Fall muss alles sorgfältig geplant werden und ärztliche Unterstützung gesichert sein, sagt Dr. Hans-Christoph zu Nieden.
Die Rolle des Hausarztes ist unerlässlich, aber kann unterschiedlich gestaltet werden. Es gibt einige Hausärzte, die sich im Hintergrund halten. Aber alle Hausärzte, die ich kenne, akzeptieren Sterbefasten als natürlichen Prozess und stellen dann auch im Totenschein eine natürliche Ursache aus.
Wenn durch Körperpflege, Mundbefeuchtung und Schmerzmittel der Patient gut eingestellt ist, ist dieser Sterbevorgang zumeist sehr friedlich. Denn wie beim Heilfasten werden Endorphine im Körper frei. Sie hellen die Stimmung des Sterbenden auf.
Vajas Davrianos über das Sterbefasten. An dieser Stelle wollten wir nun eigentlich sprechen mit einem Vertreter eines deutschen Sterbehilfevereins, der auch in Karlsruhe geklagt und heute erfolgreich war. Das hat nicht geklappt, weil das ganze Prozedere dort in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht länger als gedacht gedauert hat und der Vorsitzende des Vereins Sterbehilfe Deutschland jetzt selbst mit dem Handy unerreichbar im Zug sitzt. Stattdessen am Telefon Jürg Wieler, Vizepräsident und Kommunikationschef von Exit, einem Verein für Sterbehilfe in der Schweiz, der schon seit Jahrzehnten aktiv ist. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schmin.
In Deutschland ging es beim heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts um die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe. Geschäftsmäßig bedeutet keineswegs gewerblich, ist also nicht unbedingt gewinnorientiert. Das sind Sie auch nicht.
Das ist richtig. Also wir sind ein nicht gewinnorientierter Verein. Und wir gewähren auch seit 38 Jahren, also seit unserer Gründung, volle Transparenz über die Zahlen. So veröffentlichen wir zum Beispiel jedes Jahr die Bilanz, detaillierte Erfolgsrechnung und wie weitere Zahlen auf unserer Website und in unserem Mitgliedermagazin.
Das heißt, der Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. funktioniert eigentlich nach Ihrem Vorbild, das haben die mir auch selber bestätigt, es kostet Geld, Mitglied zu werden und dieses Geld wird für die Hilfe zum Suizid dann verwendet.
Das ist richtig so. Wir haben für unsere Mitglieder einen Jahresbeitrag von 45 Franken erhoben und wenn man auf Lebenszeit Mitglied sein will, bezahlt man 1100 Franken. Zu erwähnen ist aber noch, dass dem Vorstand und auch den Mitarbeitenden ein umsichtiger Umgang mit den vertrauten Geldern natürlich zentral ist. So besteht zum Beispiel eine Geschäftsprüfungskommission und eine externe Revisionsstelle, welche die Zahlen jeweils überprüft.
Also es geht dabei darum, dass es eben nur geschäftsmäßig, aber nicht gewerbsmäßig ist, also nicht gewinnorientiert. Das wollen Sie mit diesen ganzen Prüfungen ausschließen.
Das ist richtig. Also geschäftsmäßig, so wie es festgelegt worden ist in Deutschland, habe ich als mehr oder weniger regelmäßig verstanden.
Ja, genau.
Und das ist es natürlich. Eine Sterbehilfeorganisation führt mehr oder weniger regelmäßig Sterbebegleitungen durch oder Suizidhilfe.
Und wie viele Menschen sind zum Beispiel im vergangenen Jahr zu Ihnen gekommen, um zu sterben? Und wie viele sind es dann tatsächlich gewesen?
Wir von Exit Deutsche Schweiz bekommen jedes Jahr rund 3500 Anfragen von Mitgliedern, die sich einer Notsituation befinden oder eben den Sterbewunsch äußern gegenüber. Letztlich haben wir im letzten Jahr 862 Menschen begleitet. Das ist also ein geringer Teil oder ein kleiner Teil dieser gesamten Anfragen.
Und wie arbeiten Sie dann? Wie funktioniert das? Prüfen Sie, soweit ich das gehört habe und gelesen habe, machen Sie das, ob die Menschen, die zu Ihnen kommen, wirklich unheilbar krank sind und ob sie wirklich aus eigenem Willen sterben wollen?
Es gibt verschiedene Bedingungen in der Schweiz, damit eine Suizidhilfe überhaupt möglich ist. Die erste Bedingung ist die Urteilsfähigkeit. Jeder sterbewilliger Mensch, der mit uns gehen will, der muss zwingend die Voraussetzung der Urteilsfähigkeit erfüllen. Also er muss die Folgen seiner Entscheidungen abschätzen können.
Heißt, das kann kein Angehöriger für ihn entscheiden?
Das ist richtig, das muss ein Arzt bestätigen. Ebenfalls wichtig ist, dass der Sterbewunsch autonom, wohlerwogen und konstant gefällt werden muss. Das wird gesetzlich in der Schweiz festgeschrieben. Und noch zum Ablauf, wenn jemand die benötigten Dokumente einreicht, dazu gehört ein Diagnoseschreiben und eine ärztliche Bestätigung dieser Urteilsfähigkeit, besucht ein Mitglied unseres Freitodbegleitteams diese sterbewillige Person und klärt im persönlichen Gespräch die Situation, die persönliche des Betreffenden oder der Betreffenden ab. Wichtig ist auch, dass wir immer mögliche Alternativen aufzeigen. Also neben der Freitodbegleitung, was gibt es für andere Möglichkeiten, zum Beispiel Palliativcare und auch, wenn immer möglich, Angehörige einbeziehen in diesen Prozess. Und wenn die Urteilsfähigkeit dann eindeutig abgeklärt und bejaht worden ist, ist es wichtig, dass der Todeswunsch Ausdruck einer abschließenden Bilanzierung der Lebenssituation ist. Und erst dann erfolgt die Rezeptierung des Sterbemedikamentes Natriumpentobarbital über den Hausarzt oder den behandelnden Arzt.
Das heißt, das machen gar nicht Sie, sondern es sind immer Ärzte beteiligt.
Das ist richtig. Die Ärzteschaft ist zwingend integriert und sie sind quasi die relevanten Personen, die nicht wegzudenken sind in diesem Prozess. Und dann findet eine Freitodbegleitung dann zu einem festgelegten Termin, den die oder der Sterbewillige so wünscht, vor allem zu Hause und in Anwesenheit von Angehörigen statt.
Nochmal einen Schritt zurück. Wie schließen Sie aus, dass ein Todkranker, der tatsächlich todkrank ist und der auch urteilsfähig ist, nicht nur aus dem Leben scheiden will, um seinen Angehörigen nicht zur Last zu fallen? Das ist ja manchmal der Fall. Also manche, auch Menschen, die ich kennengelernt habe in Hospizen, die haben solche Sätze gesagt.
Wir erleben das ganz anders. Wir erleben es oftmals so, dass Angehörige sogar alles unternehmen, um die Sterbewilligen noch länger bei sich behalten zu können. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dem wir auch Gewicht beimessen. Wir schauen da ganz genau hin, ob ein gewisser Druck aus dem Angehörigenkreis kommt oder aus relevanten Bezugspersonenkreisen. Und da ist natürlich auch der Arzt oder der Hausarzt involviert. Da haben wir also gewährt, dass das nicht passieren kann.
Aktive Sterbehilfe ist auch in der Schweiz verboten. Gibt es für Sie da eigentlich Grenzfälle? Also was ist mit Patienten, die bei Bewusstsein sind, einen klaren Verstand haben, klar urteilen können, der Kopf funktioniert wunderbar, aber sie sind zum Beispiel gelähmt und können die Medikamente nicht selbst nehmen? Was ist dann?
Eine weitere Bedingung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, ist die Tatherrschaft, juristisch ausgedrückt. Also eine sterbewillige Person muss zwingend diese Tatherrschaft innehaben. Das heißt mit anderen Worten, sie muss das Glas mit dem aufgelösten Sterbemedikament selber zum Mund führen und selber trinken. Da darf keine Drittperson dabei helfen. Oder zum Beispiel, wenn das direkte Trinken aufgrund von körperlichen Beschwerden und so weiter nicht mehr möglich ist, muss diese sterbewillige Person den Hahn der Infusion selber öffnen. Das darf niemand anders machen. Sonst ist es Tötung auf Verlangen und wird mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet.
Also da gibt es noch eine Grenze, die Sie auch nicht überschreiten können und die aber eigentlich da ist. Es gibt ja der Mensch kann ja einen Willen haben, aber keinen Körper mehr, der ihm seinen Willen erfüllt.
Ja, das ist richtig. Also wenn er diesen letzten Schritt nicht führen kann, dann können wir ihm nicht helfen.
Jürg Wieler, Vizepräsident und Kommunikationschef von Exit, einem Verein für Sterbehilfe in der Schweiz, der schon seit Jahrzehnten aktiv ist, aber sich nur um Schweizer kümmert. Dr. Frank-Ulrich Montgomery, ehemaliger Vorsitzender der Bundesärztekammer und davor Chef der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, ein streitbarer Arzt, wie wir wissen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Jetzt ist also das, was Exit in der Schweiz, wie eben gehört, seit 38 Jahren macht, auch bei uns endgültig möglich. Der Paragraph, der das geschäftsmäßige Helfen beim Sterben unter Strafe stellte, ist seit heute Geschichte. Was bedeutet das für Sie aus Ihrer Sicht?
Das ist ein ganz schwarzer Tag für die Ethik hier in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem Spagat zwischen einer vernünftigen Bewertung des Selbstbestimmungsrechts jedes Einzelnen und dem Erhalt der ethischen Grundnormen, die unser aller Zusammenleben in einer humanen Gesellschaft regelt, in meinen Augen versagt, weil es hat eine Überbetonung der Autonomie und eine Überbetonung des Selbstbestimmungsrechts gegeben. Lesen Sie das ganze Urteil und lesen Sie, was Herr Voskuhle dazu gesagt hat. Dann stehen da eben Sätze drin wie: Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist nicht auf fremddefinierte Situationen beschränkt. Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz. Das heißt, es ist gar nicht mehr, es spielt gar keine Rolle mehr, warum Sie sterben wollen. Wenn Sie nur eindringlich genug sagen, Sie wollen sterben, dann und Sie jemanden finden, der Ihnen dabei hilft, dann bleiben die straffrei.
Das heißt, die ganze,
in meinen Augen der völlig falsche Weg.
Die ganze Prozedur, die wir eben gehört haben von Jörg Wieler aus der Schweiz, die gibt es ja dann, muss es dann ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, so wie Sie es lesen, gar nicht mehr geben. Das heißt, ich sage einfach, ich möchte sterben und dann muss ich gar nicht mehr gefragt werden, warum.
Nein, es ist ein bisschen anders, ist es schon. Es gibt sie im Moment nicht mehr, das muss man feststellen. Mhm. Aber der Herr Voskuhle oder die Richter haben in ihrem Urteil schon darauf hingewiesen, dass es durchaus prozedurale Hemmnisse geben kann, die durch gesetzliche Regelungen verabschiedet werden können. Die muss man jetzt aber erstmal finden und die muss man machen. Wie das allerdings im Einklang mit dieser Überbetonung des Selbstbestimmungsrechts und der Autonomie zu finden ist, das wird spannend sein. Das ist aber, wenn man nach vorne schaut, eine der ganz großen Aufgaben von Gesellschaft, hier ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und Entmenschlichung dieses ganzen Vorganges zu finden. Das, ich bin sicher, da werden wir uns beteiligen an der Debatte.
Das glaube ich auch. Die hat ja auch heute schon angefangen mit Urteilsschelte, mit Urteilsbegrüßung, mit dazwischen auch ein paar nachdenklichen Sätzen, die ich gehört habe oder gelesen habe heute. Das heißt, wir haben jetzt die nächste große Diskussion über die Sterbehilfe, oder?
Ja, mit Sicherheit. Die kommt übrigens alle paar Jahre wieder und das ist auch richtig und gut so. Wir erleben dabei etwas ganz, ganz, ganz Typisches, dass nämlich Ethik und Recht ja in einem dauernden Spannungsverhältnis bei der Fortentwicklung stehen. Manchmal entwickeln sich einzelne Elemente unserer Gesellschaft schneller und dann kommt das Recht nicht hinterher. Manchmal schüttet man die Ethik auch mit dem Bade aus. Darüber werden wir jetzt alle zusammen gesellschaftlich reden müssen und wir sollten auch nach vorne schauen. Eines darf auf gar keinen Fall geschehen, nämlich dass dieses Urteil und dass das Fehlen von Regeln im Moment dazu führt, dass man weniger Palliativmedizin, weniger Hospizarbeit und weniger Angebote an potenziell Suizidwillige oder Sterbende richtet. Ganz das Gegenteil muss der Fall sein. Eigentlich müssen wir durch unser aller Einsatz verhindern, dass Menschen überhaupt sich suizidieren, sich umbringen wollen. Und wenn sie es doch diesen Wunsch empfinden, müssen wir ihnen Hilfe anbieten. Wir wissen, die meisten Menschen, denen man eine vernünftige, eine gute, eine medizinisch fundierte Hilfe anbietet, verlieren innerhalb von 24 Stunden ihren Todeswunsch.
Aber wir haben derzeit in vielen Krankenhäusern üblicherweise einen Kampf gegen den Tod. Das lässt sich schon daran festmachen, dass die letzte Phase des Lebens eines Menschen für die Krankenkassen immer die teuerste ist. Und das ist übrigens unabhängig vom Alter des Sterbenden so. Da wird also alles getan, um den Tod aufzuhalten. Da wird die ganze Apparat der Medizin, alles, was die Medizin kann, angewendet. Ist das menschlicher, als den Tod zuzulassen und dem Sterbenden, das haben Sie mal in einem anderen Interview gesagt, den Sterbenden vielleicht zu begleiten?
Da verwechseln Sie jetzt mit Verlaub zwei Dinge. Es ist schon heute möglich, die Einschränkung der Behandlung, den Abbruch der Behandlung, die Einstellung der Behandlung auf Wunsch des Patienten oder auf Wunsch seiner Angehörigen, das ist heute alles schon möglich und kann gemacht werden. Damit hat dieses Urteil nichts zu tun. Ich will es mal plakativer sagen. Es würde bedeuten, dass wir im Krankenhaus dem Patienten dann den Giftbecher hinstellen und sagen, jetzt hilft keine Therapie mehr, jetzt trinkt den Giftbecher. Das ist die Alternative und die wollen wir sicherlich auf gar keinen Fall.
Aber die will auch das Bundesverfassungsgericht nicht.
Nein, da habe ich auch nicht behauptet. Nein, um Gottes Willen, auch die wollen die hoffentlich nicht. Aber der Widerspruch, den Sie eben konstruiert haben zwischen Suizid und Behandlungsbeschränkung, den gibt es nicht. Wir haben als Ärzte heute die Möglichkeit, im Einvernehmen mit dem Patienten oder wenn der nicht mehr handeln kann mit seinen Angehörigen, Behandlungsabbruch zu machen. Und Sie haben eben einen sehr schönen Beitrag über Sterbefasten gemacht. Das ist etwas heute völlig Normales und das ist etwas, das ist ein natürlicher Weg, den Tod zuzulassen und nicht bis zum Letzten mit allen Mitteln der Medizin gegen den Tod zu kämpfen.
Gut, also ich weiß, dass man das kann. Ich kenne die Patientenverfügung. Ich habe selber eine ausgefüllt, völlig klar. Aber ich weiß auch, dass es eben nicht immer gemacht wird. Vielleicht auch, weil die Patienten es nicht wollen. Die wollen vielleicht auch den Kampf gegen den Tod bis zum Schluss aufnehmen. Auch das habe ich schon erlebt.
Das sind aber auch nicht die Patienten, die dann hinterher nach dem Suizid fragen.
Genau.
Das muss man auch mal klar sehen. Insofern, hier ist kein Widerspruch. Aber das Urteil, wenn wir über das reden, was heute gefällt worden ist, das hat doch dramatische Auswirkungen. Das haben übrigens die Richter, glaube ich, auch selber erkannt, weil sie ja an vielen Punkten versuchen, die Kritik an dem Urteil vorwegzunehmen, indem sie zum Beispiel sagen, es wird sozialen Druck geben, den muss man aber dann auch aushalten, beziehungsweise man muss etwas dagegen tun, an dem sie an anderer Stelle zum Beispiel postulieren, dass selbst das Abschaffen der eigenen Menschenwürde, indem man sich umbringt, keinen Verstoß gegen die Autonomie und Selbstbestimmung der Menschen Würde darstellt. Mir kommen viele Passagen dieses Urteils vor, wie das Singen von Kindern im dunklen Wald, weil man gewusst hat, was für ein problematisches Urteil man hier fällt. Leider gibt es in Deutschland keine Appellationsinstanz und deswegen müssen wir jetzt den Blick nach vorne richten und müssen vernünftige Regelungen finden, um im Rahmen dessen, was das Verfassungsgericht noch zulässt, zu menschenwürdigen Regelungen zu kommen.
Aber diese Freiheit, sich das Leben zu nehmen, das ist eine Erklärung des Bundesverfassungsgerichts von heute, die umfasse eben auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Das schaffen sie nicht mehr aus der Welt.
Das ist genau der Punkt. Mhm. Wobei man kann, wie gesagt, prozedurale Verfahrensregelungen machen und man muss leider, und hier widerspricht sich ja das Verfassungsgericht auch selber, indem es auf der einen Seite sagt, niemand soll prüfen, was die Gründe sind. Die Gründe per se sind tragend, um dann auf der anderen Art wieder prozedurale Verfahrensregelungen vorzustellen. Hier wird man also das Urteil auch bei allem Respekt noch in Ruhe mal analysieren müssen. Ich sehe viele Widersprüche in dem Urteil. Aber wie gesagt, das ist ein Endurteil, ein endgültiges Urteil gegen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Kommt eigentlich nur die Politik mit neueren, besseren Gesetzen an und da wollen wir ihr helfen. Gemeinsam wollen wir neue Regeln schaffen, die mit diesem Urteil kompatibel sind.
Ist es vielleicht hilfreich, dass jetzt diese ganzen auf gar keinen Fall und auf jeden Fall Positionen, also diese 100 pro für oder gegen Positionen aufgeweicht werden könnten?
Ja, das ist bei der Ethik ist das ja immer so eine Sache. Wir haben nun in den Ländern, in denen man das gemacht hat, das sind ja Nachbarländer von uns, Holland, Belgien etc., hat man ja festgestellt, dass es nicht nur zu einer starken Zunahme der Suizide, sondern dann am Ende auch zu einer ja angesprochenen schon Totjung auf Verlangen, also zur echten Euthanasie kommt. Diese slippery slope, diese rutschige Ebene, auf der wir uns da befinden, auf die sind wir jetzt auch durch das Verfassungsgericht draufgegangen. Am Ende, wissen Sie, wenn Sie das weiterdenken, muss man doch einfach sagen, der Arzt soll doch dann nicht nur das Mittel hinstellen und das war eben sehr schön von dem Pfalzer Kollegen beschrieben, den helfen und der Sterbende muss es selber zum Mund führen, sondern natürlich wird dann der klinisch saubere, qualitätsgeprüfte Tod gewünscht. Der Arzt soll eine Braunüle legen, soll einen Venenzugang legen und dann soll etwas gespritzt werden. Das ist der natürliche Weg, den wir jetzt gehen werden. Das müssen wir durch vernünftige Regelungen wieder einfangen.
Frank Ulrich Montgomery, der ehemalige Vorsitzende der Bundesärztekammer. Recht herzlichen Dank. Der letzte Schritt, Streit über die Sterbehilfe, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Robert Gernhardt, hier nun aus den Todesgedichten, das Ach.
Ach. Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halte ich gern mal fest. Ach, und das ist ihre Sense und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links. Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube und? Wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? Ein so ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will. Ach, ich soll hier nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon.
Robert Gernhardt, seine eigene Stimme vom Band. Der letzte Schritt, Streit über die Sterbehilfe, der Tag in HR2 Kultur. Wir haben uns im Vorfeld dieser Sendung ein wenig im Internet umgeschaut und mal den Namen eines der Medikamente eingegeben. Vorhin haben wir es schon gehört, die Sterbehilfe für Todkranke besorgen, die es in der Schweiz zum Beispiel auf Rezept vom Arzt gibt, wenn der Todkranke den vorhin beschriebenen Prozess durchlaufen hat.
C11H18N2O3. So lautet die chemische Formel von Natriumpentobarbital.
Ein Medikament, das hunderte todkranker Menschen gerne erhalten möchten, weil sie sich davon einen sicheren und vor allem schmerzfreien Tod versprechen, in Würde und selbstbestimmt. Zu diesen Menschen gehört auch die anonyme Autorin, die im April 2019 einen Artikel auf Spiegel Online veröffentlichte, unter dem Titel »Warum ich gern Natrium-Pentobarbital hätte«. Ihr Antrag auf das Medikament wurde damals von vornherein abgelehnt.
Ich wollte doch nichts weiter als 16 Gramm Natrium-Pentobarbital als letztes Mittel für schlechteste Zeiten. Die kommen erst noch, aber sie kommen sicher.
Die Autorin leidet unter Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS. Eine tödlich verlaufende Krankheit, bei der nach und nach alle Muskeln schwinden, weil sie von den Nerven keine Impulse mehr bekommen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung konnte die Autorin noch selbstständig essen, sprechen und atmen. Doch die Krankheit schreitet fort, unaufhaltsam.
Ich kann noch nicht warten, bis ich völlig gelähmt bin. Ich muss doch das feine Pülverchen aufgelöst in Wasser noch eigenhändig zum Mund führen können. Ich will eine Selbsttötung und keinen assistierten Suizid.
Früher wurde Pentobarbital als Schlafmittel verkauft. Inzwischen ist das Mittel nicht mehr gebräuchlich, weil es schnell abhängig macht. Vor allem aber, weil die Gefahr einer Überdosierung extrem hoch ist. Von 100 bis 200 Milligramm schläft man ein. Schon wenige Gramm Pentobarbital sind dagegen tödlich. Eine Überdosis führt innerhalb weniger Minuten zum Einschlafen und lähmt danach Atmung und Kreislauf. Ein garantierter Tod im Tiefschlaf. Aus diesem Grund ist Pentobarbital so begehrt bei Menschen, die sich Sterbehilfe wünschen. Hinzu kommt die einfache Anwendung. Als Natrium-Pentobarbital ist es ein farbloses Pulver, das in Wasser gelöst und dann geschluckt wird. Giftbecher oder erlösender Trank. Sterbehilfeorganisationen wie Dignitas verabreichen in der Regel eine Dosis von 16 Gramm, um eine möglichst rasche und verlässliche Wirkung in jedem Fall sicherzustellen. Pentobarbital kommt übrigens auch in der Tiermedizin zum Einsatz, als Mittel zum Einschläfern, wobei es den Tieren in Spritzenform verabreicht wird. Auch das hat die Autorin des Spiegel Online-Artikels schon miterlebt.
Ich habe meine drei großen Hunde auf diesem Weg sterben sehen und ihnen die Pfote gehalten. Es war gerade noch erträglich, das Dabeisein. Der Abschied war unerträglich.
In den USA ist Pentobarbital seit einigen Jahren in den Giftspritzen, mit denen Hinrichtungen vorgenommen werden. Die anonyme ALS-Patientin will dieses Mittel für sich selbst und wenn auch nur, um es notfalls greifbar zu haben.
Ich will das Mittel nicht sofort nehmen. Ich will, dass es bei mir liegt, zu Hause in einer verschließbaren Kassette. Ich bin mir sicher, dass ich mit diesem Zeugs in der Hinterhand noch eine Weile länger durch- und aushalte.
Vielleicht wird sie sich den tödlichen Becher auch niemals anrühren, lässt die Autorin offen. Aber wahrscheinlicher sei für sie, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem sie selbst entscheidet, jetzt reicht's. Natrium-Pentobarbital ist so einfach anzuwenden wie ein Hustensaft. Zu bekommen war das Medikament für todkranke Patienten bisher trotzdem kaum, denn die Bearbeitung der Anträge wurde offenbar bewusst hinausgezögert, auf Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums.
Thorsten Schweinhardt über das Mittel zum Tode. Und bin ich noch schuldig, was wir im Internet gefunden haben? Ja, kann man schon bestellen. In einem Studio des Bayerischen Rundfunks Professor Gian Domenico Borasio, Palliativmediziner an der Universität Lausanne und der TU München und Autor des Buches Selbstbestimmt sterben, aber auch des Standardwerkes Über das Sterben. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Palliativmediziner und Sie lehren das auch an der Universität Lausanne und auch an der TU München. Sie sind einer, der sich also mit Kranken beschäftigt, deren Leid eigentlich nur noch zu lindern ist, die man nicht mehr heilen kann. Was machen Sie, wenn Sie von denen den Wunsch nach dem Sterben hören?
Die erste Frage ist die, woher dieser Wunsch herrührt und was steckt dahinter? In vielen Fällen steckt dahinter erst einmal der Wunsch, gehört zu werden. Der Wunsch, in dem Leid, den die Patienten durchleben, wahrgenommen zu werden. Mhm. Und nicht unbedingt ein Wunsch nach konkreter Unterstützung bei der Selbsttötung. Es ist tatsächlich so, dass die Palliativmedizin ihre Grenzen hat. Genauso wie alle anderen medizinischen Disziplinen. Wir können bei sehr, sehr vielen Menschen helfen und lindern, aber in manchen Situationen können wir das nicht, zumindest nicht so, dass es für den Menschen, den es betrifft, ausreichend wäre. Und das kann nur der Mensch selbst entscheiden. Das ist eine der Grenzen der Palliativmedizin. Die zweite Grenze, die aber auch ganz wichtig ist und die liegt auch in dem Menschen selbst begründet, ist, dass manche Menschen die Angebote der Palliativmedizin gar nicht wahrnehmen möchten. Dass die sagen, nein, ich möchte selbst entscheiden, wann es mit meinem Leben zu Ende geht. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie palliativ sediert werden. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Würde und deswegen möchte ich dieses Angebot nicht wahrnehmen. Auch das ist das gute Recht eines Menschen, wie das Bundesverfassungsgericht heute Gott sei Dank betont hat.
Das war ja das Urteil, das eigentlich die Selbstbestimmung auch im Tode oder beim Sterben klargestellt hat. Aber kommen wir nochmal zurück auf den ersten Fall. Wenn die Palliativmedizin nicht mehr helfen kann, in den Fällen, in denen das Leid eben nicht mehr zu lindern ist, ist das ein Fall, wo Sie sagen, ja, jetzt ist eigentlich Sterbehilfe angesagt? Angezeigt?
Wir sagen als Ärzte erstmal gar nichts, sondern wir hören dem Patienten zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir beantworten seine Fragen und wir beantworten sie wahrhaftig. Das heißt, wenn er uns fragt, gibt es noch eine Option, dann werden wir ihm diese Option auch aufzeigen. In der Schweiz ist es so, dass die Sterbehilfe sehr bekannt ist, dass jeder weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, mittels von Sterbehilfevereinen aus dem Leben zu scheiden.
Also das ist eine Hilfe zum Suizid, das ist keine aktive Sterbehilfe, ja?
Das ist eine Hilfe zum Suizid. Mhm. Und diese Möglichkeit ist auch für sehr, sehr viele Menschen entlastend. Tatsächlich gebrauchen tun das sehr wenige. Das sind bei uns vielleicht 4-5 Patienten im Jahr und wir betreuen weit über 1000. Und das sind Zahlen, die ungefähr den Zahlen in Oregon entsprechen, wo es auch eine viel bessere Lösung für die Suizidhilfe gibt als in der Schweiz. Ich möchte die Schweiz, weiß Gott, nicht als Beispiel darstellen, denn die Auslagerung der Suizidhilfe in Sterbehilfevereinen ist aus meiner Erfahrung in der Schweiz etwas, was ich für Deutschland auf keinen Fall empfehlen würde.
Sie würden es lieber bei den Ärzten belassen, heißt das?
Ja, ich würde es bei den Ärzten belassen, weil Suizidhilfe nicht einfach ein Akt ist. Suizidhilfe ist das Ende eines Weges, und zwar das Ende eines Weges, was die Ärzte und ihre Patienten und die Familien, die drumherum sind, die darf man auch nicht vergessen in dieser Situation, im besten Falle gemeinsam gegangen sind, Höhen und Tiefen durchlitten haben, sich viele Fragen gestellt haben und eventuell, aber statistisch nur in einer sehr kleinen Minderheit der Fälle, dann tatsächlich von dieser Option Gebrauch machen. Aber man braucht sehr viel Kompetenz im medizinischen, auch im psychologischen, im palliativmedizinischen, im hospizlichen, im geriatrischen Bereich, je nach Situation, um eine solche Begleitung fachgerecht durchzuführen. Das können Sterbehilfevereine einfach nicht, weil sie weder die Kompetenz noch die Möglichkeit dazu haben.
Nun habe ich aber rausgehört bei dem, was Sie sagen, dass es für die Patienten selber sehr entlastend ist, dass sie wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Außerhalb der Klinik oder wenn man ein anderes Modell wählt, auch innerhalb der Klinik gibt?
Auf jeden Fall. Die Zahlen von Oregon sind sehr beeindruckend.
Dort, wo das möglich ist innerhalb der Klinik.
Oder genau, das ist möglich durch ein Verfahren, bei dem zwei verschiedene Ärzte mit sehr vielen Vorsichtsmaßnahmen feststellen, ob der Wunsch auch wirklich frei verantwortlich ist, ob es keinen sozialen Druck gibt, ob alle Möglichkeiten der Palliativmedizin auch wirklich ausgeschöpft wurden. Und dieses Verfahren führt dann am Schluss bei den Patienten, die das dann wünschen, zur Verschreibung einer tödlichen Substanz durch den Arzt. Und interessant ist, dass zwar fast alle Patienten diese Substanz sich dann in der Apotheke abholen, aber ein Drittel davon die Substanz dann in die Schublade tut und bis zum Tod sie nicht benutzt. Es ist sozusagen eine Art psychologische Sterbeversicherung, die da entsteht. Die Patienten wissen, ich kann es machen und Ein Drittel davon machen es dann nicht. Das heißt, diese Lösung, die wir auch für Deutschland bevorzugen würden, diese Lösung verhindert nicht nur gewaltsame Suizide, sie verhindert Suizide insgesamt. Und das ist ein gutes Ziel.
Das ist ja auch das, was der eine Kläger gegen den Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, der eben die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt hat, was der ja auch gesagt hat, jetzt kann er, nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, kann er weiterleben.
Genau.
Das ist ja das, was er gesagt hat.
Genau, das ist einfach befreiend zu wissen, dass ich eine solche Möglichkeit im Extremfall habe. Extremfälle sind per Definition selten, aber es gibt sie. Und Menschen in dieser extremen Not alleine zu lassen oder gar zu verlangen, wie es Paragraph 217 ja tat bis heute, dass die Einzigen, die straffrei Sterbehilfe leisten durften, die Angehörigen sind, die unter einer massiven Belastung stehen und nicht wissen, wie es geht und keinen Zugang zu den Substanzen haben. Das war wirklich unmenschlich und es ist sehr, sehr gut, dass das nicht mehr der Fall ist.
Nun kommen wir aber doch noch zu dem zweiten Fall, den Sie genannt haben, nämlich denjenigen Patienten, der sagt, nein, ich möchte mich selbstbestimmt behalten, ich möchte mich der Palliativmedizin in Anführungsstrichen nicht aussetzen. Möchte nicht sediert werden. Ich möchte das von Anfang an selbstbestimmt in meinen Händen halten. Das ist ja auch das, was das Bundesverfassungsgericht heute gesagt hat. Die Selbstbestimmung des eigenen Todes stellt sie über die gesellschaftspolitischen oder ethischen Bedenken Dritter. Was ist mit denen? Wie gehen Sie als Arzt mit denen um?
Also um ehrlich zu sein, ist es so, dass sich diese Menschen aufgrund von deren Einstellung sehr oft gar nicht zu sehen bekomme. Die möchten ihr Lebensende außerhalb des Medizinsystems gestalten. Sie haben gewisse Vorbehalte manchmal gegenüber das Medizinsystem. Und wenn man sich die grassierende Übertherapie am Lebensende in der Schweiz und in Deutschland anschaut, dann kann man das zum Teil auch verstehen. Und diese Menschen behalten dann sozusagen wirklich den Faden in der Hand und entscheiden autonom, wann sie ihr Leben beenden möchten, was in der Schweiz ja möglich ist. Das sind, wie soll ich sagen, Verfechter eines sehr, sehr ausgeprägten Autonomieprinzips und sie haben das Recht dazu. Es sind allerdings, muss man auch wiederum sagen, sehr, sehr wenige.
Also die große Aufregung geht eigentlich um wenige Menschen, so ist es doch, oder? Und die Freiheit, die das Bundesverfassungsgericht jetzt in den Raum gestellt hat, befreit auch diese Menschen.
Sie befreit diese Menschen, die es wirklich brauchen, aber das sind selbst in der Schweiz, wo es ja weitgehend unreguliert ist, nur 1,5% der Sterbenden. Aber sie entlastet ganz, ganz viele Menschen, die jetzt wissen, okay, zur Not steht mir dieser Notausgang zur Verfügung. Und jetzt können wir endlich diese Debatte, bei der es tatsächlich nur um einen marginalen Anteil von Menschen letztlich geht, weil 1,5% ist keine große Anzahl, können wir uns dem zuwenden, was wirklich die Selbstbestimmung am Lebensende behindert in Deutschland, in der Schweiz und in der ganzen westlichen Welt. Und das ist nicht die Frage nach der Sterbehilfe, das ist die überall vorhandene Übertherapie und Missachtung der Menschenwürde am Lebensende im Medizinsystem. Denn das betrifft fast 3/4 der Sterbenden. Und darüber sollten wir wirklich reden.
Sagt Professor Gian Domenico Borasio, Palliativmediziner an der Universität Lausanne und Autor des Buches Selbstbestimmt sterben. Vielen Dank.
Zweierlei Therapie. Weil Krankheit stets nach Heilung schrie, ersann der Mensch die Therapie. Die kann durchaus ein Segen sein, doch gilt das durchweg? Leider nein. Spricht der Arzt von Adjuvant, hängt der senkrecht an der Wand. Spricht er von Palliativ, hängt der ganze Segen schief. Denn das Wort bedeutet schlicht, wahre Heilung gibt es nicht. Woraus folgert, der Klient bleibt ein Leben lang Patient einer Medizin, die schaut, dass er nicht zu rasch abbaut. Leben strecken, Leiden lindern, Trübsal dämpfen, Schmerzen mindern, all das ist zutiefst sozial, unterm Strich jedoch fatal, da es auf ein Ende zielt, das stark ins Finale spielt. Dürrer werden, matter werden, Abschied nehmen von der Erden, nach und nach zuerst vom Kiez, dann vom Heim, dann vom Hospiz, dann zum Sterben durchgewunken, sprich palliativ gesunken, siehst du endlich wieder Land. So ein Tod heilt Adjuvant.
Das war unser letztes Gedicht von Robert Gernhardt für heute und auch eines seiner letzten Gedichte. Der letzte Schritt, Streit über die Sterbehilfe, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Was die Kollegin Angela Fitsch jetzt am Ende vom Ende ihrer Mutter erzählt, ist über 20 Jahre her und wird hoffentlich heute so nicht mehr ablaufen. Obwohl, ich bin mir da nicht so sicher, denn ich habe Ähnliches erlebt und das ist nicht so lange her.
Meine Mutter hatte mich einige Wochen vor ihrem Tod einmal gefragt, was glaubst du, kommen wir im nächsten Leben wieder auf die Welt? Ich zögerte, blickte durch das Wohnzimmerfenster unseres Hauses, sah in der Ferne die Pferde des Nachbarn stehen und sagte im Brustton der Überzeugung, klar, ganz sicher. Und dann würde ich gerne ein Pferd sein, sagte ich. Sie lächelte und erwiderte, Hauptsache, wir können es uns aussuchen. Als Ameise wieder auf die Welt zu kommen, wäre ganz schön doof, da hätte man so viel zu tun. Es war das letzte Mal, dass meine Mutter im Wohnzimmer saß. Von da an lag sie in ihrem Bett in der ersten Etage. Es war im Juli. Es war ein heißer Sommer. Sie hatte Brustkrebs im Endstadium. Der Krebs hatte sich in Hirn und durch die Haut gefressen und schließlich war er in den Knochen angekommen. Sie hatte unzählige Chemotherapien und Bestrahlungen hinter sich und war sozusagen austherapiert. Die Ärzte im Krankenhaus hatten sie nach Hause geschickt, zum Sterben. Von jenem Tag an, als wir über das Leben nach dem Tod gesprochen hatten, wurde ihr geschundener Körper immer schwächer. Sie selbst sagte mir zwar jeden Morgen, es muss doch mal besser werden, aber es wurde nicht besser. Und ob sie wirklich daran glaubte, habe ich nicht mehr erfahren. Jeden Morgen kam auch ihr Hausarzt, ein Bekannter der Familie, Allgemeinmediziner, der vor und von meiner Mutter stets in der dritten Person sprach, ihren Verfall kritisch und auf sie herabschauend beäugte, ohne sie anzufassen und zu untersuchen, und mantramäßig wiederholte, dass ich es nicht mehr lange schaffen würde, sie zu pflegen, weil sie sich bald schon noch nicht einmal mehr auf die Bettkante setzen könnte. Bringt sie ins Hospiz, sagte er meinem Vater und mir vor meiner scheinbar schlafenden Mutter, die ohne die Augen zu öffnen erwiderte, ich bleibe hier und hier werde ich sterben. Der Arzt hatte recht, sie wurde von Tag zu Tag unbeweglicher und verwirrter, vor allem aber wimmerte sie vor Schmerzen. Ihr rechter Arm war angeschwollen wie ein Elefantenfuß, in der Achselhöhle hatte sich das Rezidiv durch die Haut gefressen. Und irgendwann nützte auch die wunderbare Fürsprache und Behandlung des Physiotherapeuten nichts mehr, der mehrmals in der Woche versuchte, den Lymphstau im Arm zu beseitigen. Vergeblich. Wir baten den bekannten Arzt täglich, ihr doch bitte stärkere Schmerzmittel zu geben. Doch dieser Bitte wollte er nicht nachkommen mit der Begründung, meine Mutter werde davon abhängig werden. Sie bekam Tabletten, die sich im Mund und unter der Zunge auflösen sollten. Das gelang aber von Tag zu Tag immer weniger, denn wenn sie ohnmächtig und völlig geschwächt vor Schmerzen in einen kurzen Dämmerschlaf fiel, rutschten die Tabletten aus dem Mund und landeten irgendwo im Bett, was wir nicht immer bemerkten. Es war ein großes Glück, dass der Arzt der Familie seinen Sommerurlaub antrat und uns seine Vertretung schickte, ein Internist und Kardiologe, der um die Ecke wohnte und zu jeder Tages- und Nachtzeit nach ihr schaute. Für ihn war es überhaupt keine Frage, dass meine Mutter von Stund an Opiate in genügend hoher Dosierung und in ganz kurzen Abständen bekam, die sie nach 3 Tagen endlich friedlich und ohne Schmerzen einschlafen ließen. Sie starb mit 68 Jahren. Ob sie wohl als Pferd wieder auf die Welt gekommen ist, schön wär's.
Der letzte Schritt, Streit um die Sterbehilfe. Das war der Tag. Nachhören können Sie uns wie immer bei hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Dort sind wir der Tag von HR2, das Original.